Guten Morgen. Schön, dass wir heute Gottesdienst zusammen feiern dürfen. Eigentlich wäre heute Martin Bauer dran, nur der hat mich gestern Morgen angerufen und hat gesagt, ihm geht's nicht so gut und hat mich gebeten, den Predigttermin, den er heute hätte, zu übernehmen. Mittlerweile ist er im Krankenhaus. Ich denke, wir können und dürfen und müssen für ihn beten, für die ganze Familie. Und ich freue mich dann, wenn er wieder gesund ist und einen Termin mit mir tauscht. Dann darf er. Wir haben den Monat des Leides ausgerufen und das nicht nur, weil ich predige, sondern weil es auch zur Realität unseres Lebens gehört, dass wir leiden. Wir haben gewisse Herausforderungen im Leben, gewisse Schwierigkeiten im Alltag, in der Familie, am Arbeitsplatz, unsere Gesundheit, manchmal sogar in der Gemeinde. Und es sind Leid oder leidvolle Zeiten, die wir automatisch haben. Und die sind völlig normal. Wir sind nur nicht mehr gewöhnt daran. Und dann, wenn Leid in unser Leben kommt, auch große Fragen, auch kleine Fragen, kommt es meistens dann automatisch auch zur nächsten Glaubenskrise. Warum lässt Gott das zu? Wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, werden wir herausbekommen, dass Gott sehr viel zugelassen hat, weil er natürlich in anderen Dimensionen denken kann als ich oder auch wir. Weil er Dinge sieht, die wir nicht sehen können. Herausfordernde Dinge, Dinge, wo er weiß, das sind Dinge, die noch alles sich irgendwo irgendwie zusammenfügen. Ich weiß, es ist schwer, wenn man in so einer Situation ist. Und wir hatten letzte Woche angefangen mit Jeremia, mit dieser Berufung Jeremias als Einführung zu dem Thema. Und Jeremia ist einer meiner Lieblingspropheten, ein ehrlicher, man nennt ihn den klagenden Prophet. Der spricht Gott, der Schöpfer, und er sagt einmal, ich bin viel zu jung. Also diese Ausreden kennen wir vielleicht auch. Gott spricht durch sein Wort, Thema Vergebung. Nee, ich bin zu verletzt, das geht heute nicht. Darf es gern morgen nochmal anfragen. Und so ist es bei Jeremia, dass er sich dann doch aufmacht. Und wir wissen ja auch, wenn man das Buch Jeremia und die Klagelieder des Jeremia, ich meine, spricht ja schon Bände, wenn ein Buch Klagelieder heißt, dann erfahren wir ja auch dadurch, was Jeremia erduldet hat. 40 Jahre gepredigt, da wurde er geschlagen, weggesteckt, verschleppt nach Ägypten. 23 Jahre hört ihm keiner zu. Ja, und all diese Dinge hat er erduldet. Es war dieser Einstieg in diese Frage, was machen wir denn jetzt eigentlich, wenn das Thema Leid in unser Leben kommt und wenn es auch zur zentralen Frage unseres Lebens, aber auch unseres Glaubens wird? Ich möchte mit euch heute so das erste Werkzeug zum Thema Leid anschauen. Und das ist so ein natürlicher, hoffentlich geistlicher Reflex, der sich so ein bisschen in Fleisch und Blut übergeht, nämlich das Thema Gebet. Ihr wisst schon, das ist dieses Reden mit Gott, Kommunikation. Habe mich übrigens tierisch gefreut über das Vaterunser, was du gesprochen hast. Mir fällt immer ein, machen wir viel zu wenig im Gottesdienst. Ich liebe dieses Gebet, weil ich manchmal sehr sprachlos bin über gewisse Ereignisse. Und dann hat mir Gott ein wunderbares Gebet zur Hand gegeben. Das Gebet in der zentralen Frage, was passiert, wenn ich in leidvolle Zeiten bin, in herausfordernden Zeiten. Dieses persönliche Gespräch mit Gott, sozusagen diese Qualitätszeit zwischen mir und meinem Herrn, zwischen dir und deinem Herrn. Und er möchte Gebet, Paulus schreibt es mal so fröhlich, betet ohne Unterlass, also bei jeder Gelegenheit. Und das Gebet ist das, was wir auch brauchen, um uns zurüsten zu lassen für die Dinge, die wir im Alltag erleben, sehen oder hören. Und ihr wisst selber, wir erleben und sehen gerade sehr viel und das sind keine guten Nachrichten. Ich möchte mit euch heute einen Text anschauen. Vergebt mir, der Text ist länger zum Vorlesen, aber wir haben ja Zeit. Es geht ja ums Thema Leiden. Dann wollen wir in 2. Chronik reinschauen, Kapitel 20, die Verse 1 bis 30. Es geht um den König von Juda, Josaphat. Danach, also wir sind mitten in einer Geschichte über Josaphat, danach zogen die Moabiter, Ammoniter und einige der Mennoniter gegen Josaphat in den Krieg. Boten kamen und meldeten Josaphat, ein riesiges Heer aus Edom vom anderen Ufer des Meeres marschiert auf dich zu. Sie sind bereits in Hazon Tamar, ein anderer Name für En-Gedi. Josaphat fürchtete sich und betete zum Herrn. Er ließ in ganz Juda ein Fasten anordnen. Aus allen Städten im Land strömten die Menschen zusammen, um dem Herrn zu suchen, und aus allen Städten Judas. Im neuen Vorhof im Haus des Herrn trat Josaphat vor das Volk von Juda und Jerusalem. Er betete: Herr Gott unserer Vorfahren, du bist der Gott, der im Himmel wohnt. Du bist der Herr über alle Reiche auf Erden. Du bist groß und mächtig. Keiner kann dir standhalten. Unser Gott, hast du nicht die Einwohner dieses Landes vor deinem Volk der Israeliten vertrieben? Und hast du dieses Land nicht für immer den Nachkommen deines Freundes Abraham geschenkt? Dein Volk hat sich niedergelassen vor dir, diesen Tempel gebaut, damit dein Name darin geehrt wird. Die Menschen sagen, immer wenn uns ein Unglück droht wie Krieg, Strafgericht, Krankheit oder Hungersnot, dann dürfen wir in deiner Gegenwart vor dieses Haus treten, wo dein Name verehrt wird. Wir dürfen dich um Rettung anflehen und du wirst hören und uns helfen. Nun sieh, was die Heere aus Ammon, Moab und dem Gebirge Seir tun. Du hast unsere Vorfahren verboten, in diese Länder einzudringen, als sie Ägypten verließen. Deshalb sind sie ihnen ausgewichen und sie haben sie nicht verwüstet. Nun sieh, wie sie es uns vergelten. Denn sie sind gekommen, um uns aus unserem Land, das du als Erbe uns gegeben hast, zu vertreiben. Unser Gott, willst du sie nicht bestrafen? Wir können gegen diese riesigen Heere ausrichten. Wir können nichts gegen diese riesigen Heere ausrichten, das uns angreifen will. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, aber unsere Augen sind ganz auf dich gerichtet. Das ganze Volk von Juda mit allen Männern, Frauen und Kindern stand vor dem Herrn. Da, mittenunter in der Versammlung, der Geist des Herrn auf Jasesil, er war ein Sohn Sechajas und ein Enkel von Benaja, dessen Vater Jehiel und dessen Großvater Matanja gewesen war, ein Levit und Nachkomme Asafs. Jasesil rief: Hört, König Josaphat, und auch ihr Leute von Juda und Einwohner Jerusalems, so spricht der Herr zu euch. Habt keine Angst und verliert nicht den Mut angesichts dieses riesigen Heeres, denn nicht ihr kämpft diesen Kampf, sondern Gott. Morgen sollt ihr ihnen entgegenziehen. Sie kommen über die Anhöhe von Zitz herauf und am Ende des Tages von der Wüste von Jerul werden sie auf sie treffen. Doch ihr werdet diese Schlacht nicht kämpfen müssen. Geht in Stellung, dann verhaltet euch still und seht, wie der Herr siegt. Er ist mit euch, Einwohner Judas und Jerusalems. Habt keine Angst und lasst den Mut nicht sinken. Zieht ihnen morgen entgegen, denn der Herr ist bei euch. König Josaphat verbeugte sich tief und alle Menschen aus dem Gebiet von Juda und Jerusalem taten es ihm nach und beteten den Herrn an. Da hoben sich die Leviten von den Nachkommen von Gehat und Korach und begannen den Herrn, den Gott Israels, mit sehr lauter Stimme zu loben. Früh am Morgen machten sie sich auf und zogen hinauf in die Wüste von Tekoa. Auf dem Weg sagte Josaphat zu ihnen: Hört mir zu, Männer aus Juda und Jerusalem. Glaubt an den Herrn, euren Gott, dann werdet ihr siegen. Glaubt seinen Propheten und es wird euch gelingen. Nachdem er sich mit dem Volk beraten hatte, ernannte der König Sänger, die in heiligem Schmuck dem Heer vorangingen und dem Herrn singen und seine Herrlichkeit preisen sollten. Sie sangen: Danke dem Herrn, denn seine Gnade bleibt ewig bestehen. In dem Augenblick, in dem sie anfingen zu singen und Gott zu loben, ließ der Herr die Heere von Ammon, Moab und aus dem Gebirge Seir, die Juda angegriffen, in einen Hinterhalt laufen und sie wurden geschlagen. Die Heere von Moab und Ammon griffen ihre Bundesgenossen aus dem Gebirge Seir an und töteten sie. Danach kämpften sie gegeneinander. So kam es, dass die Männer aus Juda, als sie aus ihrem Aussichtspunkt in der Wüste gelangten und nach dem Heer Ausschau hielten, nur noch Leichen auf dem Boden liegen sahen. Nicht ein einziger war entkommen. König Josaphat und seine Männer schwärmten aus, um die Beute einzusammeln. Sie fanden große Menge an Ausrüstung, Kleidung und andere wertvolle Gegenstände, mehr als sie fortschaffen konnten. Ihre Beute war so gut, dass sie 3 Tage brauchten, um sie zusammenzutragen. Am 4. Tag sammelten sie sich im Lobetal, das seinen Namen jeden Tag verdankt, weil das Volk dort den Herrn lobte und ihm dankte. Noch heute trägt es diesen Namen. Dann kehrte das ganze Heer nach Jerusalem zurück mit Josaphat an der Spitze und sie waren glücklich, denn der Herr hatte ihnen Freude am Sieg über die Feinde geschenkt. Unter dem Klang von Harfen, Zittern und Trompeten zogen sie in Jerusalem ein, marschierten bis zum Haus des Herrn. Als die Könige der umliegenden Reiche hörten, dass der Herr selbst gegen die Feinde Israels gekämpft hatte, kam der Schrecken Gottes über sie. Und so herrschte Frieden in Josaphats Reich, denn sein Gott schenkte ihm ringsum Ruhe. wie schon gesagt, ein längerer, herausfordernder Text. Aber ich finde ihn militärgeschichtlich ganz interessant, weil ich glaube, Josaphat war der Erste, der auf die Idee kam, eine Lobgesangkapelle vor die Armee aufzustellen. Habe ich so jetzt noch nicht erlebt, weder bei Napoleon oder Cäsar war da eine große Kapelle dabei. Aber es ging darum, um Gott zu loben und zu preisen für das, was er noch tun wird. Und das finde ich so bemerkenswert. Die Geschichte fängt an in dem Reich von Josaphat, Juda, Südreich, wo er regiert. Ein guter König, aber auch gute Menschen, gute Könige, gute Christen haben durchaus Probleme. Wir sind beim Thema Leid. Wir denken immer, als Christ darf dir doch nichts passieren. Da darf doch nichts Schlimmes sein, schon gar nichts Herausforderndes. Das ist nicht die biblische Realität und Wahrheit. Ich möchte auf unseren Herrn Jesus Christus verweisen, der sehr viel Leid erfahren hat, verhöhnt, verspottet, unfairer Prozess, geschlagen und am Ende ist er sogar gestorben. Und das musste er auch erdulden. Und daher müssen wir auch damit anfangen, die Realität des Leides auch in unser Leben zu sehen, zu betrachten und zu integrieren. Und es kommt eine große Bedrohung zusammen. Das sind drei Völker, die sich zusammenschließen, denen man durchaus Gutes getan hat. Man hat sie damals verschont, man ist drumherum gegangen. Also es das heißt auch nicht, wenn wir anderen was Gutes tun oder was gute Dinge machen, dass wir automatisch dann belohnt werden. Ne? Diese Sterntaler-Mentalität, ich tue gute Dinge und der Himmel lässt dann Gold auf mich herunterregnen. Ich habe es probiert, es funktioniert nicht. Da kam noch Regen und dann, wo ich länger draußen stand, Hagel. Aber das ist nicht das, was die Bibel meint. Und dann kommt da ein übermächtiger Feind, eine militärische Großmacht, die das kleine Königreich Juda bedroht. Und sie verbünden sich. Das ist ja das Spannende. Ne? Manche sind sich ja uneinig, aber wenn es dann gegen dich geht, dann sind sie sich alle wieder einig. Ne? Da werden Allianzen geschmiedet, vor allem wenn es um Jesus geht. Und vielleicht hast du auch schon mal das Gefühl gehabt, dass sich jeder gegen dich verbündet hat. Ne? Die eigene Familie ist suspekt. Ne? Wir kommen von Weihnachten her. Ich hoffe, ihr hattet ein fröhliches und gesegnetes Weihnachtsfest. Dann kommst du an den Arbeitsplatz. Die Kollegen können sich auch ganz schnell gegen einen verbünden. Und man hat das Gefühl, man steht alleine. Jeder gegen einen. Und vielleicht liegt es auch manchmal daran, weil du gerade mit Jesus lebst und gehst. Vielleicht provoziert es Einzelne, manchmal sogar Lehrer, die sich dann zu merkwürdigen Ausdrücken oder Aussagen hinreißen lassen, wo man sich dann wundert, wo kommt dieser Hass her. Aber Jesus hat es angekündigt, sie hassen mich, darum hassen sie auch euch. Aber wisst ihr was, am Ende hassen sie immer nur Jesus und sie ertragen es nicht. Und das ist manchmal die Heftigkeit der Reaktion, die wir erleben, dass Jesus Herr ist, dass Jesus Liebe ist. Weil ich so persönlich finde jetzt gar nichts Schlechtes bei Jesus. Da ist einer, der mich liebt, der mir vergibt, der sagt, wo es hingeht nach dem Tod. Aber irgendwie finden die Leute immer was Negatives. Der ganze Hass der Welt entlädt sich auch hier gegen Josaphat und sein Reich. Was ich so schön finde, bevor wir auf dieses Thema Gebet zusammenkommen, ist, dass die ganzen Völker zusammenkommen. Da kommen Männer, Frauen und Kinder nach Jerusalem, kommen alle zusammen. Sie kommen zusammen, um zu beten. Für mich heute ein modernes Bild der Gemeinde. Gerade in der Not versuchen wir uns oft zu isolieren. Ich ertrage die geistliche Gemeinschaft nicht mehr, ne? Das Gebet und so weiter, weil ich es gerade nicht glauben kann, weil ich am Verzweifeln bin und einfach diesen liebenden Gott absolut nicht sehen kann. Aber das Volk kommt zusammen. Das ist Gemeinde. Das ist einmal hier die örtliche Gemeinde, das sind wir jetzt, die Emanuel-Gemeinde. Und wenn im Galaterbrief steht, einer trage des anderen Lasten, so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen, dann ist das wirklich so, dass wir Lasten abgeben dürfen im Gebet. Ich bin kein Arzt, ich bin auch kein Psychologe, ich bin so eine Art Theologe, ich mache das ganz fröhlich. Aber was wir machen können, sind gemeinsam Lasten zu tragen im Gebet, abnehmen zu lassen. Und ich kann dir eins versprechen, das weiß ich aus Erfahrung, auch in Gesprächen mit vielen anderen, Gebet bewirkt etwas. Und wenn es am Ende etwas bei mir bewirkt, nämlich dass ich wieder klar fokussiert bin, was wirklich wichtig ist, lasst uns die Lasten verteilen. Liebe Geschwister, wir treten in spannende Zeiten. Zeiten, wo es für Christen nicht einfacher wird. Das ist so. Wir merken, dass viele Dinge, die sich in der Bibel, die Bibel angekündigt hat, jetzt erfüllt, Stück für Stück, mit Israel, auch mit anderen Dingen. Und wir müssen bereit sein, wir müssen zusammenzutreten. Und wir sind manchmal viel zu viel mit Diskussionen beschäftigt, die keinen geistig voranbringen. Und ich bin ehrlich, vieles ist Befindlichkeiten. Ne? Ah, wer hat der Marcel das jetzt gesagt? Das hat mir nicht gefallen. Auf ihn mit Gebrüll. Ich habe euch lieb. Ich werde nicht immer den richtigen Ton treffen, aber ich liebe euch. Dazu hat mich mein Herr verpflichtet und ich will das. Und es kann sein, dass ich mich manchmal auch im Ton vergreife. Ich habe auch Temperament und einen Puls. Da kann schon mal sein, dass die Peperoni durchkommt. Aber man kann auch um Vergebung bitten. Und ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen diese Einheit in Christus. Wenn die Bibel von Leib, von Körper spricht, dann meint sie Leib. Dann meint sie zusammen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder. So schreibt es Paulus. Und auch bitte, liebe Geschwister, hier, tut mir leid, ich habe ja manchmal Zeit und habe ich mir auch Zeit, so Bilder zu überlegen. Aber ich stelle mir das immer vor, wenn manche Glieder auf der Strecke bleiben. Ne? Stellt euch vor, ihr steht heute Morgen auf und dann sagt mal das Bein, ich bleibe hier, ich brauche da nicht hin. Wisst ihr, wie ihr heute in die Gemeinde gekommen wärt? Wild hinkend, ne? Vielleicht hüpfend. Wir müssen zusammentreten. Wir sind miteinander verbunden und das Gebet ist unser Blutkreislauf, wie ich immer so schön sage. Das ist das, was uns verbindet. Das ist das, was wir, wo wir uns gegenseitig auch versorgen können, was ja für mich durchaus als Nichtmediziner das Bild des Blutes ist. Und wir sehen auch, was daraus entstanden ist. Durch diese große Krise, Entschuldigung, durch diese große Krise, durch diese Armeen, die sich verbünden, ist einfach pure Angst entstanden. Und es gibt immer Dinge, die uns Angst machen. Es gibt eine Krankheit, die uns Angst machen, politische Entwicklungen, die uns Angst machen. Wir haben Angst vor einer unsicheren Zukunft. Wir haben Angst davor, ungeliebt zu sein. Und das führt meistens dazu, dass wir zweifeln und verzweifeln am und im Leben. Josaphat kennt es durchaus auch, denn es überfällt ihn eine große Angst, steht im Text. Und das kann man durchaus nachverstehen. Das ist eine Übermacht, was ihm entgegensteht. Aber sie treten zusammen. Sie kommen zusammen. Und ich habe gerade vom Leib gesprochen. Dieser Leib ist verbunden und gemacht durch die Liebe Gottes. Und wenn ihr wissen wollt, wie die Liebe Gottes aussieht, 1. Korinther 13, 1 bis 13, das Hohelied der Liebe, ist für die Gemeinde gemacht, nicht für Hochzeiten. Schon herausfordernd an Hochzeiten, aber für Gemeinde wird es nochmal ein ganz neues Level. Aber das ist das, auf was wir uns einlassen müssen. Daher auch die Bitte, lasst uns auch, wie das Volk Israel damals zusammenkam, auch zusammenkommen im Gottesdienst, im Gebet und gemeinsam die Dinge vor Gott bringen und ihn anbeten. Ich weiß, dass das gerade, wenn viel Leid ist, wenn große Bedrohung ist, das Erste, was wahrscheinlich fällt, die Gemeinde. Ich will es nicht, ich ertrage es nicht. Im Hebräerbrief haben wir das mal, dass einige ermutigt werden müssen, den Versammlungen wieder beizutreten, nicht wegzubleiben. Und ich weiß, dass das auch schwierig ist, weil man dann manchmal die geistliche Fülle nicht erlebt und dann rennt da noch ein Pastor und sagt, ah, Gott hat hier geschenkt, Gott hat da geschenkt, also nicht ich, der andere. Aber dann passieren all diese Dinge, wo ihr dann immer denkt, was ist da los? Ne? Warum passiert bei mir nichts? Warum spüre ich dieses Wirken Gottes nicht? Warum öffnet sich für mich nicht so der Himmel, wie sich vielleicht für andere öffnet? Aber genau hier sind wir doch gefragt in der Einheit. Und ich möchte mal eine Strategie nehmen, wo wir gerade zum Thema Gebet sind und vielleicht auch als Gebetsanliegen. Anstatt die Gemeinde in der Not zu reduzieren aufs Notwendigste, ich lasse mich im Gottesdienst sehen, es gibt dann kein unangenehmes Anruf vom Pastor, sondern jetzt Gemeinde erst recht. Ich gehe erst recht in die Gebetsveranstaltung, ich gehe erst recht in den Hauskreis und ich gehe erst recht in die Gemeinde. Gerade zum Trotz, jenseits der Emotionen und vielleicht der vermeintlichen Fakten. Weil wer eins in dieser Geschichte, so viel kann ich euch nochmal spoilern, Gott macht Fakten, nicht wir. In kritischen Zeiten zusammentreten und dann kommt dieses Gebet von Josaphat. Dieses Gespräch mit seinem Herrn und Gott. Ich finde es spannend, er ist König. Und ein König hat durchaus Mittel, ne? Finanzielle Mittel, aber natürlich auch militärische Mittel. Wir wissen, das Volk Israel hat immer schon ein Heer unterhalten, im Nordreich, im Südreich. Wir wissen aber auch, letztendlich war es immer Gott, der die Siege errungen hat. Aber was hätte er jetzt machen können? Als guter König hätte er mal anfangen können, Freunde, Jerusalem braucht dickere Mauern. Wir müssen die Mauern aufstocken. Ne? Das ist das, was man so militärisch macht. Er lässt weitere Verteidigungsanlagen anlegen. Er lässt weitere Vorräte kommen, falls wir belagert werden. Er lässt die Truppen zählen. Ne? Was können wir noch als Wehrdienst und so weiter noch rekrutieren? Ne? Ab 60 plus aufwärts, das wird die erste Reihe. Ne? Er schließt keine voreiligen Allianzen zum Beispiel, hätte er ja auch machen können. Ne? Ihr kommt noch dazu und so weiter. Wir brauchen Ägypten. Der Ruf nach einer starken weltlichen Macht, die mir zur Seite steht. Ne? Wer sind meine Verbündeten? um einfach besser dazustehen, um einfach bessere Möglichkeiten zu haben. Mal die Frage an euch in dieser Situation, Leid, völlig unabhängig, welches das ist, was machst du denn dann? Was ist dein erster Reflex? Vielleicht eine bestimmte Person fürs Gespräch? Vielleicht der erste Reflex, nochmal aufs Konto zu klicken und so, aha, da sind noch genug Nullen vorm Komma, wie beruhigend. Ich kann das Ganze noch finanziell abfedern. Spannend wird es ja übrigens, wenn wir finanzielle Probleme haben und das nicht mehr finanziell abfedern können. Was kommt denn dann? Banküberfall? Und dann kommt das, was er macht. Dieser Reflex von Josaphat, im Urtext, im Hebräischen steht, er suchte den Herrn. Hier wird es gleich übersetzt in ein anderes neues Leben, er betete. Wenn in der Bibel steht, er suchte den Herrn, dann ist es ein Zeichen für intensives Gebet. Das ist nicht so, dass er in den Wald gegangen ist und den Herrn gesucht hat. Das ist kein Versteckspiel, sondern es ist dieses vollkommene Ausrichten auf Gott. Und wisst ihr, genau das fällt uns oft heutzutage schwer. Wir haben da Handys, wir sind erreichbar, ne? Wir können angerufen werden, es gibt E-Mails und so weiter. Und mancher hat ja so einen Reflex, alle 5 Sekunden die E-Mails zu checken, ob nicht irgendwann jemand geschrieben hat. Übrigens, gerade in schwierigen Zeiten, gell, da guckt man gern mal. Ich bin übrigens auch so einer. Gell. Kann auch jede halbe Stunde gucken, hat er jetzt geschrieben? Ah, er hat nicht geschrieben. Warum hat er nicht? Aber da loszulassen und den Herrn ganz zu suchen, in Gedanken mit allem und das im Gebet. Intensives Gebet. Kein Fastfood, wie man es oft heute auch macht, sondern den Herrn ganz persönlich in seiner Beziehung zu ihm zu suchen. Es ist dieses Ausstrecken mit allem, was ich habe, zu meinem Herrn und Gott. Keine halben Sachen, sondern klar. David sagt es mal so schön im Psalm 63,2. Gott, mein Gott, bist du, nach dir suche ich. Es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. David beschreibt es in diesem Psalm, wie er Durst hat, wie er Hunger hat. Und wir wissen, Durst und Hunger sind durchaus sehr krasse Gefühle. Wir machen ja bald eine Männerfreizeit im März und so weiter. Und es ist ganz wichtig, die Männer pünktlich zu füttern. Weil dann braucht der Marcel sonst keine Bibelarbeiten machen, sonst wird er gefressen. Also das ist so. Ich kenne es noch von der Bundeswehr, die haben es manchmal ein bisschen rausgezögert, dass wir so natürlich aggressiv waren. Manchmal auch ein bisschen Schlafentzug, da waren wir aber auch selber schuld. Aber dieser Punkt, dieses Sehnen nach Gott, dieses Ausstrecken. Und ich finde es so schön, in der Bibel sind oft so Bilder, ich strecke mich mit allem, was ich aus, nach ihm. Und ich durchaus wirklich fokussiert auf unseren Herrn. Und wisst ihr was? Das hat er durchaus verdient. Es ist ein allmächtiger, allgegenwärtiger, allwissender Gott. Er hat den kompletten Fokus von uns auch verdient. Bitte auch da keine halben Sachen. Ihr kennt die Stelle in Römer 12, 1 bis 2. Wo vom Opfer gesprochen wird. Ganzes Opfer, mein ganzes Leben. Und auch hier, und jetzt kommt ja das Schöne bei diesem Ausstrecken, Gott, der erträgt ja auch mein ganzes Leben. Ist ja nicht so, dass er sagt, pass auf Marcel, du kannst kommen, und ich mache jetzt mal ein Bild der Bibel mit Kleidung, aber nicht in dem Pulli, nicht in der Hose und nicht mit den stinkenden Socken. Nein, so wie ich bin, darf ich kommen. Wir hören, sie versammeln sich im Tempel. Der aufmerksame Bibelleser wird wissen, wer heute der Tempel Gottes ist. Wir, der Heilige Geist, lebt hier im Tempel Gottes. Du brauchst keinen Platz mehr aufsuchen. Du kannst in deinem Bett beten, du kannst in deiner Küche beten. Und das Privileg, du kannst beim Arzt beten, du kannst sogar im Gefängnis beten. Du brauchst keinen Platz, um die Gegenwart Gottes zu haben. Ganz ausrichten auf Gott. Und Josaphat ruft dann auch dieses Fasten aus. Wir hatten es vor 2, 3 Wochen, das Thema Fasten, ist dieses Gottesbewusstsein herbeirufen, indem ich zu mir ein anderes Bewusstsein bekomme, indem ich vielleicht es auch mal aushalte, Hunger zu haben und das rein projiziere in die Beziehung zu Gott. Sehnsucht, so wie es eben David auch macht in dem Psalm. Sie fasten und suchen alle Gott. Wir sehen in dem Text die Ernsthaftigkeit in dieser Not. Die Armee kommt ran. Und nochmal, da war noch nichts getan. Da waren noch keine Truppen aufgestellt. Da waren keine Versorgungslinien oder Allianzen geschmiedet. Das war der erste Reflex. Wir suchen Gott in aller Ernsthaftigkeit. Wir beten in diesem Leid, in dieser Not gegen diese Übermacht. Und was machen wir? Wir beten. Und ich hoffe, dass das für uns als Gemeinde, als Christen auch so ein Reflex wird. Ich habe eine schlechte Nachricht, Reflex, Gebet. Übrigens auch bei guten Nachrichten. Ja, ist ja nicht so, dass Gott sich nicht freuen würde. Gott will auch gute Dinge hören. Aber wir haben jetzt halt hier im Kontext mal eine schlechte Nachricht. Aber es ist dieser erste Reflex. Wenn Paulus zum Beispiel auch schreibt, ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegungen. Finde ich übrigens spannend bei Paulus im ersten Timotheusbrief. Der meint wirklich die Männer. Ich war am Mittwoch im Gebetskreis. Wir müssen unbedingt eine Männerquote im Gebetskreis einführen. Keine Kritik, ist aber so. Frauen haben da Überhand. Nichts dagegen, also das finde ich super. Aber wo sind wir Männer? Wo sind wir? Und wenn Paulus hier direkt die Männer ermahnt, an jedem Ort zu beten, indem sie heilige Hände aufheben. Ja, das ist so in der Bibel, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Die Wut wegzulassen, dem Herrn anzubefehlen und zweifelnde Überlegung. Wirklich, und das ist diese ganze Suche nach Gott. Wir haben am Wochenende, dieses Männerwochenende, das Thema Männer und verschiedene andere Themen, die wir da zusammengefasst haben. Aber ich denke, dass wir große Verantwortung als Männer in der Gemeinde tragen. Und es hat überhaupt nichts mit Herablassung gegenüber Frauen zu tun. Es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass Frauen nichts wert sind. Oh bitte, wer das meint, der hat die Bibel nicht gelesen. Sonst hat was damit zu tun, dass Gott uns in die Verantwortung ruft. Und wenn ich das aufmerksam lese als Männer, auch im Gebet, komme ich eher ins Schwitzen als in unnötige Freude. Da denke ich, wow, Gott, du hast mich als Mann gemacht, das heißt, ja, oh, gehört dazu. Lasst uns als Männer auch die Verantwortung übernehmen für Gemeinde, für unsere Familien. Und sie richten sich aus im Gebet, dieses mit Fasten, Verzicht auf Nahrung. Wir haben kein genaues Gebot in der Bibel, wie Fasten aussehen sollte. Und sie haben auch immer getrunken größtenteils. Es gibt nur eine Stelle, wo auch mal auf Wasser verzichtet wurde. Aber es ist dieses Ausrichten auf Gott. Und was machen sie? Mit was fangen sie denn an? Jetzt habe ich schon bemerkt, ich komme dazu, wenn ich in der Not bin, im Leid, ich fange an zu beten. Super, 1+ mit Sternchen, Marcel. Und was mache ich dann? Mein Gebet in der Not ist meistens, ich erkläre Gott die Situation. Kennt ihr ja, ne? Gott, da gibt es ganz viele böse Menschen, die sind gegen mich, da gibt es ganz viele, die wollen mich töten, die wollen mich umbringen und so weiter. Verbal natürlich, sonst kann ich ja die Polizei rufen. Als allererstes mal, ich informiere Gott über Dinge, die er weiß, die er besser weiß. Was macht denn unser Josaphat? Wie fängt sein Gebet an? Lasst uns das kurz nochmal schauen. Herr Gott unserer Vorfahren, du bist der Gott in Vers 6, der im Himmel wohnt. Du bist der Herr über alle Reiche auf Erden. Du bist groß und mächtig. Keiner kann dir standhalten. Und so geht es gerade weiter. Wisst ihr, was das ist? Das fassen wir theologisch unter Lobpreis zusammen. Ich fange an, Gott loben und zu preisen. Ich sage Gott, wer er ist. Auch hier bitte nicht denken, dass Gott das vergessen würde im Alltag, wer er ist. Es geht auch gar nicht um ihn, es geht um mich. Im Leid vergesse ich, wie groß, mächtig, allgegenwärtig, allwissend unser Herr und Gott ist. Weil ich denke, dass diese Bedrohung größer ist, weil ich denke, dass diese Menschen mächtiger sind. Und indem wir anfangen zu loben und zu preisen im Gebet, gerade in leidvollen Zeiten, erinnern wir uns, mit wem wir da überhaupt sprechen, wer alles in der Hand hält. Und Josaphat macht es. Er sagt, Gott, du bist Gott. Du hast das alles in der Hand. Und wisst ihr was? Er macht es unabhängig vom Ergebnis. Wenn ich wüsste, in meinem persönlichen Leid, würde mir Gott ich nenne es immer das Drehbuch schenken. Jetzt guckst du mal hinten in die Passage. Aha, das wird schwierig. 1, 2 kleine Action-Szenen und so weiter. Kannst du machen, das kriegst du auch hin als Nichtsportler. Und dann gucken wir rein. Aha, es geht gut aus. Ah ja, dann ist ja alles gut. Das funktioniert bei Gott aber so nicht. Das habt ihr vielleicht schon erkannt. Das, was Gott in den Mittelpunkt erstmal stellt, ist: Komm vor mich und sprich mit mir und erinnere dich daran, mit wem du da sprichst. Die Bibel hat viele Begriffe. Vater, wir haben es Vater unser gebetet, aramäisch. Papa ist das ja im Aramäischen. Das ist ganz liebevoll. Das ist nicht der Herr Vater, wo man den Hut zieht. Es ist aramäisch für meinen liebenden Papa. Wir haben, dass wir Freunde Gottes sind. Und es meint nicht irgendwelche Kumpanen, sondern das Privileg, dieser Titel, den Jesus verwendet im Johannesevangelium, ist ein Titel, den die Freunde des Königs hatten. Die wurden einfach durchgewunken. Wenn die zum König wollten, hat die keiner kontrolliert. Die hatten das vollkommene Vertrauen des Königs. Die Leibwache ist zur Seite getreten. Der König war nach wie vor König. Aber sie waren diese Freunde, die jederzeit Zugang zu ihrem Herrn und zu unserem Herrn und Gott haben. Und das ist die Anbetung, das ist das Gebet von Josaphat, wo er sagt, du bist der Herr. Und wenn in Psalm 46 steht, ein fester Burg ist unser Gott, Gott ist uns Zuflucht und Stärke, ein Beistand in Nöten reichlich gefunden, dann ist es unser Zufluchtsort, der Herr und Gott. Und auch hier bitte, ihr kennt die Geschichte, die ich gerne an dieser Stelle erzähle. Man kann dir alles nehmen, Schönheit, Haare, man kann dir alles nehmen, Geld, Gesundheit, man kann dir niemals Christus nehmen, weil er treu und gerecht ist und sagt, ich bleibe immer da. Und wisst ihr was, das Wort Gottes zählt bis in alle Ewigkeit. Ist ja ein Zeitrahmen, den kann ich ja gar nicht überdenken. Ich gebe mir Mühe, aber es gibt kein Ende in der Treue und Geduld Gottes. Und sie kommen alle zusammen, was ich hier so schön finde, was explizit auch erwähnt wird, ganz Judäa stand vor dem Herrn mit Kindern, Frauen und ihren Söhnen. Ja, bezieht die Familie ruhig mit ein. Ich finde es so schön, dass Josaphat nicht der Souverän spielt. Das ist ja das, worauf wir immer groß reinfallen. Ich habe das unter Kontrolle, ich schaffe das, ich kriege das hin. Ich habe so viele Krisen schon bewältigt. Ich habe diesen Status, ich habe hier studiert, ich habe den Abschluss, ich habe das Konto, das Haus, das Auto. Geht mit Dacia übrigens nicht, das weiß ich aus Erfahrung. Aber ich habe diese Dinge. Also, ich schaffe das. Das hätte ja Josaphat auch machen können. Ja, ich schaffe das, kein Problem, ich bin euer König. Gott wird ja schon gewusst haben, warum er mich als genialen König einsetzt. Nein, das tut er nicht. Ehrlich, ja, ich möchte schon fast sagen, wie wir es oft auch in der Bibel bei ernsthaftem Gebet erleben, er kapituliert völlig vor Gott. Ich kann das nicht. Und dann auch dieses, dass wir alle erkennen, dass du Gott bist. Es geht am Ende, unser Gott, hast du nicht die Einwohner des Landes vor deinem Volk Israel vertrieben? Er erzählt diese Geschichte, was er getan hat. Und da kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Erinnere dich daran, was Gott schon getan hat und welche Wunder er schon getan hat in deinem, in unserem Leben. Wenn ich in leidvolle Zeiten gerate, vergesse ich, was Gott mir schon Gutes getan hat. Und er hat immer wieder wundersame Dinge getan. Dinge, die ich nicht bis heute erklären kann. Dinge, die mir übrigens sonst auch keiner erklären kann. Nicht mal die kritischen Theologen. Gell? Niemand, der irgendwie sagen kann, das war aber nicht so. Doch, das war so. Das habe ich so erlebt. Und jetzt erzählen wir nochmal, dass das Zufall oder Schicksal war. Das war Gott. Und er handelt immer wieder. Darum ist es auch so wichtig, und das machen wir auch mal wieder, dass wir abends, nicht zusammen abends husten, sondern zusammen, abends zusammentreten und Zeugnis geben. Zeugnis, Lebensbericht. Ich gebe Zeugnis ab vor dem, was Gott in meinem Leben getan hat. Gerne in Verbindung auch mit dem Abendmahl. Und das ist es. Und dann kommen sie zusammen und am Ende geht es immer auf eine Sache hinaus, dass alle Völker, nicht nur die Guten, die zu Gott halten, sondern alle Völker sehen, wer Gott wirklich ist. Und wisst ihr was, es kann durchaus sein, und ich sage das jetzt ganz, ganz sanft und ganz, ganz behutsam und liebevoll, weil ich selber in keiner schwierigen Situation stehe, dass manche leidvolle Situation, manche Übermacht in mein Leben kommt, dass andere in meinem Leben Christus sehen. Manche Krankheit, manche Not, manche Herausforderungen, manche Probleme, Sorgen und Ängste. Dass andere die Chance haben, zu erleben, wie Christus durch mich wirkt. Und nicht als das, dass ich kompetent wäre und alles unter die Füße bekomme, sondern dass ich ein ganz, und sind wir mal ehrlich, es bleibt ja am Ende nur ein kindliches Vertrauen an Gott habe. Ich verstehe es nicht, ich könnte heulen, aber ich vertraue dir, Papa. Weil ich weiß, du weißt, wo dieser Weg hinführt. Alle sollen erkennen, wer Gott ist. Und damit gibt Gott auch jedem Menschen die Chance, in die Ewigkeit zu treten. Und das will er durch unser Leben wirken. Und wisst ihr was, das ist die beste Berufung. Und wenn wir uns das klar machen, dass es gar nicht immer um mich geht, und auch das sage ich sensibel, weil ich gerne mag, wenn es um mich geht und ich im Mittelpunkt stehe und Marcels Gefühle und Marcels Probleme und Marcel hat das, geht es letztendlich gar nicht um mich, sondern um Jesus Christus. Dann haben wir das verinnerlicht. Weil damit bekommen wir auch oft eine andere Position zur Frage des Leides. Jesaja sagt es mal so schön in Jesaja 65, Vers 24, ehe sie rufen, werde ich antworten, während sie noch reden, werde ich hören. Da sieht man, wie Gott im Gebet reagiert. Nicht, dass er es nicht schon wüsste, sondern dass er da ist, es hört und vernimmt. Und im Psalm 34 steht, die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihre Schreie. Ja, er hört dich. Vielleicht hast du gerade das Gefühl im Leid, es hört dich keiner, es sieht dich keiner. Das ist ja oft auch das. Wir müssen ja auch ganz klar drüber reden. Es gibt in der Bibel auch eine Person, die das natürlich nicht möchte. Die möchte, dass du in deinem Leid schmorst. Und was macht diese Person als erstes? Sie isoliert. Die Person nennen wir mal Diabolos im Altgriechischen. Das ist der Durcheinanderwerfer. Perfekter Name übrigens für Satan. Das ist persisch für Ankläger. Aber Diabolos ist der Durcheinanderwerfer. Er arbeitet so ein bisschen mit Wahrheit. Jesus liebt dich und dann bringt er ein paar Dinge dazu. Machen wir mal einen Faktencheck. Ne? Jesus liebt dich, aber dir geht es ja schlecht. Jesus liebt dich, aber du bist krank. Jesus liebt dich, du hast Sorgen. Liebt er dich wirklich? Ja, tut er. Und das ist was das Erste, was der Teufel immer versucht, ist uns zu isolieren. Von der Gemeinde, von der Gemeinschaft mit ihm, von all diesen Dingen. Und das kennt ihr durchaus auch. Mal die Isolation fängt an. Vielen Dank. Aqua. Jetzt können wir noch mal eine Stunde länger. Aber Josaphat bringt es so schön auf den Punkt. Wir richten uns aus. In Vers 10 beschreibt er das so schön. Ne? Nun siehe, was die Heere aus Ammon, Moab und Gebirge Seir tun. Du hast unsere Vorfahren verboten, in diese Länder einzudringen, als sie Ägypten verließen. Deshalb sind sie ihnen ausgewichen, haben sie nicht verwüstet. Er bringt es in aller Öffentlichkeit auf den Punkt, wie ungerecht das ist. Und das ist doch genau unsere Situation im Leid. Wie ungerecht ist das jetzt? Natürlich muss uns klar sein, dass es nur einen gibt, der wirklich gerecht ist. Das ist nämlich Gott selber. Und seine Gerechtigkeit ist, wenn du glaubst, bist du gerettet. Das ist Gerechtigkeit Gottes. Und es zählt für jeden, der es in Anspruch nimmt. Und in Vers 12 erfahren wir dann auch, ne, unser Gott, willst du sie nicht dafür bestrafen? Wir können nichts gegen dieses riesige Heer ausrichten, das uns angreifen will. Josaphat, ja, das ganze Volk kapituliert. Wir können es nicht. An diesen Punkt zu kommen, ist übrigens sehr schmerzhaft. An diesen Punkt zu sein, das tut weh, gerade im Leid. Ich will doch etwas machen. Ich will doch Aktion starten. Ich will mich doch verteidigen und behaupten. Aber in dieser Situation spricht Gott. Er antwortet. Und ich möchte diesen einen Vers hervorheben, möchte es nicht nochmal ganz vorlesen. Habt keine Angst und verliert nicht den Mut angesichts dieses riesigen Heeres, denn nicht ihr kämpft diesen Kampf, sondern Gott. Wir haben oft das Gefühl, dass wir kämpfen müssen. Das ist aber nicht die Realität in der Bibel. Wir müssen aushalten. Ausharren nennt es die Bibel. Das ist aus dem Griechischen abgeleitet, unter einer Last zu bleiben und das manchmal auszuhalten. Aber kämpfen wird Gott. Und so mancher Kampf hat Gott schon gewonnen, bevor wir überhaupt antreten, ähnlich wie in dieser Geschichte. Und dieses Aushalten ist manchmal ganz wichtig. Dranbleiben im Gebet, dranbleiben in der Gemeinde, dranbleiben in der Gemeinschaft, dranbleiben in seiner Ehe, dranbleiben in seinen Beziehungen, dranbleiben an den Menschen. Vielleicht hast du einen Mensch, der ist völlig evangeliumsresistent. Ne? Der ist völlig resistent, was das Evangelium angeht. Und du liebst diesen Menschen. Es ist ja nicht immer so, dass die alle rumlaufen mit Hörnern und Hufen und böse sind, sondern es sind geliebte Menschen. Aber die wollen das Evangelium nicht annehmen. Und du redest und hast gute, du hast tolle Traktate dabei, du hast gute Argumente, ne? Du hörst, was du kriegst. Du, hast du gehört? Ja, 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 Jesus macht das so und so. Wie, das interessiert dich nicht? Ah, nee, und dann geht es die ganze Zeit so. Bleib dran. Gottes Wort kommt niemals leer zurück. Das schreibt Jesaja mal. Und das ist so, bleib dran. Es kann Jahre, Jahrzehnte dauern, bis Menschen erkennen, wer wirklich der Herr ist und das bekennen. Aber Gott kann das, weil er der allmächtige Gott ist. Und Gott sagt es an dieser Stelle, denn der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes. Aushalten. Und ich möchte mal ganz bewusst, bevor ich noch einen Schluck trinke, eigentlich eher danach, möchte ich euch ganz bewusst fragen, wo leidest du gerade? Leidest du gerade in deiner Arbeit? Vielleicht merkst du, deine Karriere ist am Ende, falls jemals eine da war. Oder ein anderer wird ständig bevorzugt behandelt. Harte Arbeit wird einem nicht gedankt, der Lohn ist zu wenig, man wird nicht gesehen. Das ist ja dieses Bild von der Liebe, man wird einfach nicht gesehen, wahrgenommen. Vielleicht ist es in deiner Ehe so, es läuft nicht so, Kommunikation läuft nicht so, dir machen die Kinder Sorgen. Die werden ja immer älter und frecher, habe ich gehört. Und dann geht es immer drunter und drüber. Dann machen die ihr eigenes Ding und das ist nicht immer logisch, was die machen. Ich war ein ganz gutes, bevorzugtes Kind. Ich habe nie irgendwas gemacht, was falsch läuft. Aber all diese Dinge sind da. Und dann plötzlich ist es die Gesundheit. Leiden wir da gerade? Plötzlich bin ich krank. Es ändert plötzlich auch alles, ne? Da kann ein Telefonat, ein Gespräch mit dem Arzt, eine Diagnose dein ganzes Leben durcheinander werfen. dein Leben klein machen, eng wie eine Zelle, wo du sagst, gestern habe ich mir noch Gedanken gemacht, wo ich nächstes Jahr in Urlaub hinfahre. Heute frage ich mich nur, wie ich diese Nacht durchstehe mit diesen Gedanken und Ängsten. Vielleicht sind deine Lebenspläne anders geworden. Vielleicht wolltest du studieren, Familie. Vielleicht hast du es alles anders vorgestellt. Und was erlebst du? Die Realität sieht anders aus. Oder, nehmen wir es mal ganz offen und ehrlich, du bist gescheitert. In der Arbeitswelt, in deinen Beziehungen, vielleicht sogar in der Beziehung zu Gott. Da ist Sünde, die dich immer wieder einholt. Und das ist Sache, wo ich will vergeben, aber ich kriege es nicht hin, weil ich zu tief verletzt bin. Wo kämpfst du gerade? Vielleicht ist es auch in der Beziehung zu Gott. Zweifel an ihm. Ist er denn wirklich da? Was hätte ich denn für einen super Job, wenn Jesus jetzt kurz erscheinen würde? Sagen, ich bin Gott, glaubt und hört auf ihn, soweit es von mir ist. Und dann gehen wir wieder. Aber das ist ja nicht so. Der Glaube ist ja genau die Herausforderung, manche Dinge, die wir nicht sehen und verstehen, mit ihm unter die Füße zu bekommen. Aber dann kommt das so schön, wie es steht hier, verhaltet euch still, es werdet ruhig, lasst Gott kämpfen. In 2. Mose steht es mal so schön, der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Das sagt übrigens Mose, als sie vor dem Meer stehen und dann kommt plötzlich das ägyptische Heer, eine damals militärische Großmacht, nicht zu besiegen, schon gar nicht als Flüchtlinge und Sklaven aus Ägypten. Ihr werdet aber still sein. Dieses Stillwerden vor Gott, dieses Vertrauen, eine mächtige Armee, gib es im Gebet ab. Ich finde es so schön, dass im 1. Petrusbrief, wo wir diesen Vers kennen, denn steht, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn wirft, denn er ist besorgt um euch. Ich finde es interessant, dass da steht, demütigt euch, habt den Mut zu dienen, habt den Mut, euch drunter zu stellen. Und wie machen wir das? Indem ich meine Sorgen auf ihn werfe. Und dazu gehört Mut, diesen Mut, mich mal drunter zu stellen, mich vielleicht auch nicht ganz wichtig zu nehmen und mich richtig einordnen zu lassen, wo ich eigentlich in dieser Welt hingehöre. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes und er wird euch zur rechten Zeit erhöhen. Und wie machen wir das? Ganz praktisch, indem wir unsere Sorgen ihm zuwerfen, denn er ist besorgt für euch. Gib's im Gebet ab. Und wisst ihr was, wenn wir jetzt gerade in der Metapher des Krieges sind, unser Schlachtruf ist, lasset uns beten. Das ist unser Schlachtruf. Und auch hier, wir als Christen heute, das ist mir auch ganz wichtig, was das Neue Testament das ganz klar hervorhebt, wir ringen nie mit Menschen. Wir ringen immer um Menschen, dass sie Jesus kennenlernen und ihn als Herrn und Gott erkennen. Und das sollte unser Schlachtruf sein, lasst uns beten. In dem Bewusstsein, wenn Gott für uns ist, wärst gegen uns. Und dann spricht Gott und sie fangen ihn an zu loben. Das geht gerade weiter. Ne? Die können gar nicht aufhören zu loben. Und was sagen sie? Sie vertrauen Gott, dass er wirklich siegt. Das finde ich so schön. Sie glauben Gott. Und jetzt kommt doch der zentrale Punkt. Da ist noch kein Sieg gewesen, keine militärische Übermacht weg gewesen. Die Armee marschierte immer noch. Aber sie wissen, dass er der Sieger ist. Und wisst ihr was? Wenn im 1. Korinther 15, 55 steht, Dank aber sei Gott, der uns den Sieg gibt in Christus Jesus, dann ist alles besiegt. Sünde, Tod und Teufel. Er hat es besiegt. Sieg im Griechischen ist der Nike. Also wer die Schuhe hat, ist ein Sieger. Aber das sind wir natürlich auch. Und zwar nicht, weil wir Siegertypen sind, sondern weil Christus uns zum Sieg führt. Und er hat all diese Dinge, auch diese Dinge, die dir vielleicht jetzt gerade Angst machen, wo du leidest, unter die Füße bekommen. Red mit ihm darüber. Und dann geht es um die Marschordnung der Armee. Gott lädt sie ein, dorthin zu marschieren und zuzuschauen, wie sein Sieg aussieht. Ich finde es übrigens auch schön. Ne? Gott sagt nicht, bleibt in Jerusalem, schenkt euch ein Getränk ein, alles gut, ich mache das. Sondern ihr sollt es sehen, damit ihr nicht, weil Gott damit verherrlicht werden möchte, noch mehr. Sondern damit ihr seht, wozu dieser Gott fähig ist. Damit euch das stark macht im Glauben, dass er sein Wort hält. Und was macht dann? Dann geht es an die Heeresordnung. Und jetzt kommt das Besondere, was ich liebe Militärgeschichte. Ne? Napoleon, ein paar Römer und so weiter, kam schon ab und zu mal durch. Die bayerische Armee, Napoleonische Kriegen. Und dann war das so, ne? dass da Musiker davor gestellt werden vor die Armee. Das gab es noch nie. Kannst du nicht lesen. Napoleon war ein genialer Stratege. Der kam nie auf die Idee, eine Kapelle vor seine Armee zu stellen. Es war nicht so. Austerlitz war nicht das Sieges der Musiker. Außer sie haben richtig schlecht gespielt. Neff, neff, neff und die Österreicher und Russen sind dann geflohen. Aber das ist es gar nicht. Nein, was macht er? Er stellt dorthin, weil er weiß, es ist der Lobpreis. Es ist der Lobpreis. Wir wollen loben und preisen und wir drücken das aus. Wir fürchten uns nicht. Und das ist dieses Selbstvertrauen, was das Gottesvolk bekommt. Wisst ihr, was Gottes Bewusstsein ist? Das ist Selbstvertrauen in Christus. Und zwar nicht, weil ich genial bin, sondern weil Christus genial ist. Und dann lesen wir das, und dann läuft da die Kapelle voran im vollen Vertrauen. Ich möchte an dieser Stelle, auch wenn du manchmal fröhlich in die schwierigen, leidvollen Zeiten gehst, in schwierige Gespräche, lobe und preise Gott. Im Auto mit offenen Augen, sonst bist du vielleicht schneller dort, als du denkst bei Jesus, aber mit offenen Augen lobend und preisend dorthin zu gehen. Zu sagen, Jesus, ich möchte dich loben und preisen. Es fühlt sich nicht so an. Übrigens, gell, auch hier, von Gefühle steht da nichts. Wir warten immer ganz gern, bis sich alles einstellt und ich mich wohlfühle, eine Duftkerze anzünden kann und meinem Namen tanzen. Nein, das steht da nicht. Es steht drin, sie gehorchten, sie lobten Gott, jenseits von sämtlichen Emotionen. Ich bin eh, das wisst ihr, nicht so der Fan von dem, dass ich mich immer wohlfühlen muss und kuschelig sein muss. Christus ist nicht kuschelig. Christus ist der Herr. Und diese Liebe ist auch nicht immer kuschelig. Und dann passiert es, was passieren muss. Ne? Gott legt einen Hinterhalt. Wir wissen es nicht theologisch, ob es ortsansässige Völker sind, die diesen Hinterhalt gelegt haben, ob es vielleicht auch die Engel des Herrn waren. Haben wir ja im Militärwesen Gottes auch schon erlebt. Ne? Mit den Assyrern bei Jesaja, vor Jerusalem und solche Dinge. Aber es passiert etwas, was keiner verstehen kann. Es passiert etwas, mit was niemand gerechnet hat. Und auch das ist Gott. Vertrau ihm, dass er individuell handelt, so wie du es brauchst. Auch jenseits deiner Vorstellungen. Besser und schneller, als wir das manchmal sehen können. Und das ist Gebet, nämlich das immer wieder Ausrichten im Leid. Ich richte mich nach ihm aus und ich will das sehen, was du tust, und ich will dich dafür loben und preisen. Aber gerade beim Gotteslob werden ungeahnte Kräfte frei. Und da werden die Ressourcen des Himmels auch geöffnet, wo Gott auch sagt, ich mache da was, sei bereit. Und die Bereitschaft für uns muss einfach sein, ich will es sehen. Und beim Gotteslob werden Angriffe vom Teufel und Dämonen auch zunichte gemacht. Und beim Gotteslob werden auch unüberwindliche Mauern eingerissen. Und manchmal sind sogar meine eigenen Mauern, das ist ja unvorstellbar, aber manchmal sind sogar meine eigenen Mauern, die eingerissen werden, wo ich plötzlich wieder die Liebe für Menschen habe, die ich nie hatte. Und dann, was bleibt dem Volk übrig? Wir lesen es. Gar nichts. Sie mussten nicht einen Schwerthieb machen. Sie können am Ende die Beute ansammeln. Ne? Oder wie die Jugend heute sagt, bei Computerspielen, looten. Keine Ahnung. Habe ich gehört mal aus dem Zimmer. Aber dann wird gelootet, dann wird geplündert, dann wird gebrandschatzt. Sie müssen gar nichts machen. Sie müssen nur die Beute einsammeln. Warum? Weil Gott da ist, weil Gott handelt und weil Gott tut. Ich möchte euch nochmal am Schluss der Predigt, man will es nicht glauben, wir sind am Ende angekommen, will ich euch einfach Mut machen, in das Gotteslob, gerade im Leid, ins Gebet überzugehen, ihn anzubeten, ihn in den Mittelpunkt zu stellen und ihn im Blick zu behalten. Und was ist Gottes Lob, was ist Gebet? Ich habe Jesus im Fokus, nicht die Probleme, nicht die Sorgen. Wie Petrus im Sturm, als er aus dem Boot rausgeht, auf dem Wasser läuft, warum kann er das? Weil er Jesus sieht, weil er Jesus im Blick hat. Als er den Sturm sieht, versinkt er wieder, die Bibel ist ja ehrlich, aber er hat ihn im Blick. Und ich möchte euch Mut machen mit einem Psalm, zwei Verse aus Psalm 121, Verse 1 bis 2. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Blick hoch auf den Herrn. Wo kommt die Hilfe her? Sie kommt vom Himmel, dem Schöpfer von allem, der alles ist und auch das Ziel unseres Glaubens, der Anfänger und Vollender. Ich möchte zum Abschluss beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir in leidvollen Zeiten lernen dürfen, was wirklich wichtig ist. Dass wir beten dürfen, dass wir vor dich kommen dürfen. Danke, dass du uns dieses wichtige Werkzeug in die Hand gegeben hast. Danke, dass du aber auch willst, dass wir als Gemeinde zusammenkommen, dass wir zusammen beten, dass wir die Dinge gemeinsam angehen, dass wir eben auch gemeinsam die Lasten tragen. Danke für die Möglichkeit des Gebets. Danke, dass du da bist und danke, dass du treu und gerecht bist, Jesus. Amen.